Sind wir dann soweit?
Wir sind dann soweit.
Dann können wir ja starten in 3, 2. Hallo und herzlich willkommen zu den Chaosbären.
Dem Podcast für Übermut, Chaos, Brettspiel. Mit dem Robert.
Und dem Björn.
Willkommen.
Willkommen. Da weiß man auch direkt schon, woher der Name kommt. Also Chaos ist inhärent, das versteht sich von selber. Und Björn, der Bär, auch, was war das, Norwegisch?
Ja, Schwedisch, Skandinavisch.
Ja. Und der Robert ist ja auch ganz einfach.
So kommt man auf den Namen. Ach so, ja, verstehe.
Es war ein langer Prozess, ein schwieriger Prozess.
Der kleinste gemeinsame Nenner, meinst du?
Ja, kann man auch so sagen, aber machen wir uns nicht selber fertig. Ja, wir fangen jetzt mal an mit der ersten Folge eines neuen Podcasts zum hauptsächlich Thema Brettspiele.
Ja, wunderbar.
Brettspiele und sonstige Spiele.
Wer bist denn du überhaupt?
Ich bin der Robert. Ja, genau, wir wollten uns ein bisschen vorstellen zum Anfang, damit man vielleicht so ein bisschen den Hintergrund versteht, unsere Spielerhistorie vorstellen. Und bei mir ist das relativ einfach. Ich komme aus einer Familie, in der einfach viel gespielt wurde, wo andere Leute immer hingekommen sind und erstmal vor dem Riesenregal oder ja vor den Regalen standen, wo sich Brettspiele stapelten, was vielleicht heute so in Brettspielkreisen empfinde ich das, was wir damals hatten, als relativ normal, aber damals war es für mich auch normal natürlich, weil es halt
du redest von den späten 60er Jahren?
Ja, so ungefähr. Nein, sagen wir die 80er,
okay,
um das mal einzuordnen. Und wenn man sich das heute anguckt, ist schon wieder alles ein bisschen anders. Ja, wir haben immer viel gespielt zu Hause und daher kommt das. Ich habe es dann irgendwann mal so in der Jugend wieder verloren. Und wie lange sind wir jetzt wieder, oder wie lange, seit wann hast du mich da wieder hingesteppt?
Also, boah, bestimmt 5, 6 Jahre sind das schon wieder, ne?
Ja,
und erst halt dann
okay. Und gedeiht. Ja, doch. Also krass. Vorher habe ich eigentlich nicht mehr. Also man hatte immer so ein paar Spiele natürlich, auch dann in der eigenen Wohnung. Aber richtig viel gespielt hätte ich nicht, kann ich nicht sagen.
Und was du warst ja bestimmt mal auf der Spiel auch, oder?
Ich kann mich da ehrlich nicht dran erinnern. Also ich gehe jetzt mit dir seit zwei Jahren. Dieses Jahr wird dann das dritte Jahr sein. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern, dass wir mal auf irgendwelchen Messen waren, aber ich glaube nicht, dass das die Spiel war. Vielleicht. Ich bin ja schon was älter, mein Erinnerungsvermögen wird immer schwächer und ich kann es nicht mehr mit Bestimmtheit sagen.
Okay.
Und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich, ja.
Du darfst auch länger.
Ich darf auch länger. Es begab sich auch irgendwann in den 80ern, da wir haben eine Spieleschublade zu Hause gehabt, da waren Spiele drin wie Mensch, ärger dich nicht, Monopoly und sowas. Aber auch das erste Spiel des Jahres war immer schon da drin. Hase und Igel, ne?
Hase, ja. Igel, ja.
Von 79, ein schönes, ja, Jahr. Und ja, Mühle und sowas, ich habe das vor. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Spielesammlung auch schon genommen habe und dann mir lieber selber Spiele ausgedacht habe, die hoffentlich besser waren. Aber es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis es dahin ging. Ja, ich habe dann auch ein bisschen im anfangs eher so im Rollenspielbereich, also als ich dann selber Entscheidungen treffen konnte, stand ich irgendwann vor der Havena-Box, falls einem das was sagt, wo es war so mein erstes Rollenspielprodukt. Wobei, nein, ich glaube, mit 9 Jahren habe ich ein Abenteuerspielbuch geschenkt bekommen. Ihr kennt diese, wo man liest weiter bei sowieso und Würfel auf die Stärke und so weiter. Und das hat mich so ein bisschen in dieses Abenteuerbereich, Rollenspielbereich reingezogen. Dann habe ich in der Teenagerjahren vor allen Dingen auch DSA gespielt und AD&D und Shadowrun, was man halt so in der Jugend macht.
Shadowrun, ja gut, stimmt, das haben wir auch mal zusammen gespielt.
Stimmt, wir haben auch AD&D gespielt.
Ah, das weiß ich nicht, aber das habe ich mit Sicherheit verdrängt, weil das ist nichts für mich. Ja, ich mache mich unbeliebt, ist okay.
Nein, nein. Aber wir haben, ich meine, wir haben auch mal Risiko gespielt. Erinnerst du dich nicht an diese eine epische? Ah, warst du dabei?
Mit Christian?
Wir haben 2 gegen 2 gespielt, also ein Team abgemacht und dann habe ich nur 6 gewürfelt und seitdem hat irgendwie 10 Jahre lang keiner mehr mit Risiko gespielt. Ja, und kein großer Verlust. Und Würfelspiel. Das ist aber, das hat mir echt lange nachgehalten, von wegen, ich hätte ja sowieso nur Glück. Aber das ist, naja. Aber glaube, ja. Ja, dann, ich muss sagen, ich kann mich erinnern, dass ich mir in 1990 oder so, darum muss das gewesen sein, da habe ich im Fernsehen die MB-Werbung vor Weihnachten gesehen für Hero Quest. Was ich mir in der 6. Klasse hatte ich das, ja, habe ich dann mir zugelegt. Mittlerweile, das habe ich immer noch und die Master-Edition und alle Erweiterungen, die es auf Deutsch gab. In Amerika gab es ja andere, aber das ist eine andere Geschichte für einen späteren Zeitpunkt. Ja, ich habe dann auch so 94, müsste ich zum ersten Mal auf der Spielemesse in Essen gewesen sein, 94 oder 95. Da war Ice Age bei Magic gerade rausgekommen und ich habe mit Magic angefangen. Was heißt angefangen? Ich hatte da Magic-Karten, die auch 4 Jahre irgendwie so rumgelegen haben, bevor ich dann 2000 so wirklich angefangen habe, Magic zu spielen. Und zwischendurch nochmal auf der Spiel gewesen. Ich kann mich aber nur noch dran erinnern, vielleicht das zweite Mal, da habe ich mir dann, muss auch so 95, 96 gewesen sein, da habe ich mir aber ein Command & Conquer T-Shirt geholt. Weil PC-Spiele sind auch eine große Sache bei uns gewesen damals, ne?
Ja.
Und wir haben uns dann auch irgendwann erst später kennengelernt, in der 10. Klasse.
Ja, so ungefähr.
Bei Super Bomberman. Auf der Klassenfahrt. Sehr schön.
Oberstufe, ja.
Ja.
Da gingst du noch ab Fans.
Und dann, LAN-Partys. Und zwischendurch, wir haben Warhammer angefangen, du nicht. Aber andere haben dann Warhammer 40k angefangen. 98, ja. Zur 3. Edition.
Gab's nicht auch mal so ein Space Marines Spiel?
Auf dem PC?
Nee, auch in der Brettspielbereich.
Ja, du meinst Star Quest hieß das. Das war quasi Hero Quest, was ja auch im Prinzip von Games Workshop und MW eine Kooperation war. Star Quest, das gab's auch. Das war, ja, nicht wirklich Rollenspiele, sondern oder Dungeon Crawler, so wie Hero Quest, sondern das war taktischer Kampf. Aber ja. Das haben wir bestimmt.
Ich kann mich
auch
halt nur daran erinnern, dass ich will jetzt gar nicht so viele Namen droppen, die kein Mensch kennt, aber der andere aus meinem Ort damals.
Ist
das nicht Space Marines? Gab es da nicht auch noch sowas?
Mit dem habe ich zusammen.
Der hatte auf Warhammer jeden Fall angefangen. Auch so schon so plastische Labyrinthe sich gebaut, meine ich.
Ach, du meinst Space Hulk? Ah, okay.
Space Hulk, ja, okay.
Der hatte das auch, ja. Deshalb habe ich auch noch hier rumstehen mit allen Erweiterungen von damals. Deathwing und Gene Stealer. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich kann mich erinnern, das mal mitgespielt zu haben. Fand ich auch nicht so geil.
Ja, das ist ja schon, das ist ja so wirklich stark im Hobby drin. Ja, dann nach der Schule habe ich dann Leute getroffen, die ein ganzes Haus voll Brettspiele hatten. Also einer.
Okay. Ja.
Schönen Gruß an Spiele, Michi. Micha. Spiele, Micha. Der hat tatsächlich ein Haus umgebaut, wo unten jemand drin wohnt zur Miete und oben im ersten Stock und im Keller alles voller Spiele. Und jeden Freitag konnte man da spielen gehen und er hatte alle Spiele. Also, ja, nicht alle Spiele, aber der hat wirklich, wirklich viele Spiele. Viele Spiele. Und da habe ich auch viel kennengelernt und da schwang das dann so um auf Brettspiele, wo meine Neigung, weil er wirklich... da waren wirklich, wirklich tolle, tolle Sachen dabei. Und da habe ich ab 2000 so meine ganze, aber ein bisschen später, aber da habe ich so meine ganze Expertise, was Brettspiele angeht, herbekommen mit so ungefähr während des Studiums. Ja, und dann war das Studium irgendwann vorbei, vor der Zeit, wo wir dann angefangen haben, wo ich dich damit in meine Runde genommen hatte und wir dann seitdem wieder Brettspiele spielen, was ich total gut finde, weil Brettspiele sind das Beste neben meinen ganzen anderen Hobbys.
Ja, wir machen das relativ regelmäßig einmal die Woche. Das vielleicht noch als Hintergrund, weil darüber werden wir sicherlich auch einiges erzählen. Wenn es dann eben in den Brettspielbereich geht und wir nicht nur auf der Couch rumhängen. Und
ihr hängt viel zu oft auf der Couch.
Das ist der Status. Das ist unsere Vorstellung. Das machen wir auch nur einmal. Das müsst ihr euch demnächst nicht noch öfter anhören. Und damit ist der Part Vorstellung abgeschlossen. Und dann wir sind zwar die Chaosbären und ein gewisses Maß an Chaos wird hier auch immer vorherrschen, allein weil ich dabei bin. Aber wir haben uns ein Konzept und einen Ablauf überlegt und da das meiste auf dich zurückzuführen ist, darfst du damit auch anfangen.
Du meinst mit was uns beschäftigt?
Zum Beispiel, ja, genau das meinst.
Oder das Konzept.
Nein, wir fangen einfach in dem Konzept genau vorne an.
Okay, also wir haben ein dreiteiliges Konzept übrigens, weil mehr als drei kann man sich eh nicht merken. Was uns beschäftigt. Ja, da werden wir kurz drüber reden, was uns diese Woche beschäftigt hat oder die vergangenen Wochentage oder was uns in den Gedanken rumgeht und Neuigkeiten, die uns wichtig erscheinen aus der Brettspielwelt.
Eins der Themen, die mich in letzter Zeit beschäftigt hat, weil ich muss mir jetzt Gedanken zu sowas machen, wenn ich jetzt einen Podcast über sowas mache, ist tatsächlich so Themenvielfalt bei Brettspielen. Und da habe ich halt mal in mein Regal geguckt und in meine Erinnerungen gekramt und ich finde halt, und auch so ein bisschen in Diskussionen.
Warenkreisläufe im Mittelalter. Ich sagte, ja, Warenkreisläufe genau. Im Mittelalter.
Finde ich ein total schreckliches Thema, weil es mich überhaupt nicht anspricht. Das zweite, was dazu kommt, ist Fantasy. Finde ich, ist mir vielleicht ein bisschen zu sehr Herr der Ringe und so.
Okay.
Und das dritte, was zumindest bei mir viel stattfindet, wo es aber irgendwie so einen Ausspruch gibt, sowas funktioniert in Deutschland nicht, ist Weltraum.
Das ist das, was du hast in deinem Regal?
Ja.
Okay.
Ja, da habe ich ja, wenn ich jetzt hinter mich gucke, Star Wars, Space Cadets, Galaxy Trucker. Roll for the Galaxy.
Und das sind die Themen, die du sehr stark findest? In deinem Brettspiel, aber eigentlich.
Ja, gut, also, sagen wir mal, Space ist vielleicht speziell für mich. Ich finde aber, also es gibt halt so, weiß ich nicht, Magic Maze ist ein Fantasy-Thema drüber.
Ja.
Finde ich jetzt, also das interessiert mich beim Spiel aber auch überhaupt nicht mehr.
Nee, Magic Maze, ja. Könnte auch generischer sein.
Keine Ahnung, aber ja, was so ein Warenkreislauf Mittelalter ist zum Beispiel total gut. Das finde ich völlig, also und dann gucke ich hier halt so und dann, das sind sehr viele Spiele. Und ich weiß nicht, warum das so ist, ob das tatsächlich ein deutsches Phänomen ist. Ich finde Themenvielfalt und ist so ein Ding. Und dann kommen wir vielleicht gleich zu meinem nächsten Ding, was mich bewegt hat oder beschäftigt hat in letzter Zeit, ist das Spielbuch, was du mir ausgeliehen hast, Metal Heroes.
Ja, Metal Heroes. Ein Abenteuerspielbuch, womit alles wahrscheinlich bei mir angefangen hat.
Ich muss das jetzt einfach ein bisschen größer fassen. Genau, ja. Ist ein Abenteuerspielbuch, ist so ein Ding, was ich mich nicht erinnern kann, das mal großartig wirklich gespielt zu haben.
Aus dem Manticore Verlag, ne?
Richtig. Und aber es hat ein geiles anderes Thema.
Okay.
Ich finde es zumindest gut.
Ja.
Ich bin jetzt nicht der große Metal-Fan, aber ich finde so diese, das spielt ja viel mit Rockkonzerten oder Metal-Konzerte in dem Fall. Mhm. Aber das könnte man sich ja auch über Rockkonzerte oder so. Das ist halt Musikkonzerte. Das, wenn du das halt so runterbrichst, es ist halt mal ein anderes Thema. Es ist echt extrem gut gemacht. Ich habe viel Spaß damit gehabt. Ich glaube, ich habe 4 Stunden am Stück gespielt. Dann beim ersten Konzert, was ich mir bauen musste, die Setlist, da habe ich erstmal aufgegeben und es jetzt seit einer Woche nicht mehr angepackt, aber ich werde es weitermachen. Und ich bin tatsächlich, wo du gerade Manticore sagst, ich bin dann tatsächlich auf deren Seite gegangen, weil du da eh hin musst, weil du dir da irgendwie die Sachen, ich will ja nicht dein Buch bekritzeln, weil ich eh keinen Bleistift habe, wie ich festgestellt habe. Und ich jetzt auch die Bögen, die ich mir ausgedruckt habe, halt immer mit Kuli verschmiere.
Ich bring dir einen Bleistift mit das nächste Mal.
Ich kann mir auch einen kaufen, das ist kein Thema. Deine Bleistifte sind irgendwie, die schreiben nicht so gut. Irgendwo habe ich auch einen Bleistift, aber ich finde ihn nicht mehr. Und auf jeden Fall bin ich dann bei Manticore auf der Seite gewesen, bin in den Shop gegangen, hab irgendwie gesehen, es gibt da ein Spiel gerade günstig, muss das mal hier gerade aus dem Regal ziehen, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie es heißt. Aber ich habe es mir offensichtlich direkt bestellt, weil es steht bei mir im Regal, Rock'n'Rodeo, der okay. Festival Manager. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber ich fand die Thematik interessant. Jetzt vielleicht auch in der Begeisterung des Spielbuchs. Und das war eigentlich so der Startpunkt für mich, wo ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen über diese Themenvielfalt oder Themenarmut, die es vielleicht gibt. Ich finde, da weiß ich nicht. Ein anderes Spiel, was ich ja gerne spiele, ist Flamme Rouge, so ein Fahrradrennspiel.
Das wollte ich immer mal mit dir spielen. Aber
ja. Und das ist auch so eine Thematik. Sportspiele gibt's entweder nicht oder sind nicht wirklich gut.
Oh.
Also alles, wo Fußball dran klebt, ich weiß ich nicht, ob es da irgendwas Anständiges gibt außer Kicktip.
Aber es gab da auch so ein, was auf der, was ein Spiel des Jahres um Reifenbreite? Das habe ich hier.
Ah, das kann sein. Ja, das ist mit der gelben. Ja, kann sein, dass es ein Spiel des Jahres war, aber das ist ja auch schon lange her. Das ist aus den 90ern.
Ja, aber ich habe Tom Wessel, Dice Tower, Tom Wessel hat das in einer Liste über Rennspiele nochmal erwähnt. Er sagte, um Rife and Brighter ist ein sehr schönes Rennspiel.
Es ist ein schönes Spiel. Ich habe es tatsächlich, weil meine Eltern haben es auch noch zu Hause in dem Flamme Rouge. Mit denen habe ich das dann auch mal gespielt, mir nochmal angeguckt. Es gibt tatsächlich einige Parallelen, auch in den Regelausführungen. Es gibt aber auch ganz Sachen, die ganz anders sind. Und um Reifenbreite würde ich tatsächlich vielleicht aus so einer Mischung aus Flamme Rouge und wie ist das? Formula D?
Mhm.
Ja, okay. So irgendwie vielleicht eine kleine Mischung. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Das sind jetzt alles Spiele, die ich außer Flamme Rouge in letzter Zeit nicht mehr gespielt habe. Oder wenn dann auch nur einmal. Ja, aber was gibt's sonst für Sportspiele?
Boah, jetzt zum Fußball-WM kam eins irgendwie raus oder wurde auf Kickstarter so.
Machikoro Fußball oder was gab's da?
Oh, was sehr gut sein soll, ist dieses Blood Bowl-Kartenspiel, ne? Also es gibt ein Blood Bowl-Kartenspiel, was immer unbezahlbarer wird, weil die Lizenz ausgelaufen ist. Blood Bowl Team Manager, genau. Das ist ist ja
offensichtlich kein großes Thema, weißt du? Es ist so, das meine ich mit dieser Themenvielfalt. Ich finde es ein bisschen, aber vielleicht ist es auch für mich speziell, weil ich halt die Themen, die da sind, nicht so präferiere. Ich finde es ein bisschen dünn. Vielleicht muss ich mich auch mehr damit beschäftigen, aber ja, vielleicht muss ich mehr in Nischen gehen.
Mehr Nischen, ja. Okay.
Und ich finde mich schon relativ nischig mit teilweise.
Es geht immer noch tiefer in die Nische.
Ja, natürlich. Also das ist mein Ausflug zu Themenvielfalt. Metal Heroes, das war sowas, was mich in den letzten zwei Wochen tatsächlich ein bisschen beschäftigt hat.
Ja.
Ich habe noch Sachen. Ich kann auch weitermachen oder du bringst irgendwas.
Nö, ist okay, mach du mal.
Dann habe ich tatsächlich eine Sache, das ist jetzt auch total banal. Ich habe es mir jetzt einfach aufgeschrieben am Anfang, damit ich was zu drüber sprechen habe. Ich habe mein Spielregal neu sortiert, bin irgendwie auf Hochkante aufstellweise gewechselt.
Du hast ein Spielregal, ja. Was für ein Luxus.
Ja.
Ich habe einen Haufen.
Kann man sich kaufen. Ja, du bist auch eher dann waagerecht, ne?
Noch, ja. Solange es hält.
Ja, solange es hält. Ja, ich bin auf Hochkant gegangen und es ist. Ich habe mich am Anfang geärgert über Magic Maze, wie man das denn machen kann, dass man die Ausrichtung der Hüllen unterschiedlich macht. Also Magic Maze, das Grundspiel, konnte man Hochkant hinstellen, Magic Maze, die Erweiterung nicht. Habe ich gedacht. Geht aber. Weil Pegasus, das ist jetzt die lobende Erwähnung, ein sehr, sehr geiler Verlag ist anscheinend, wo sich über sowas Gedanken gemacht wird, weil alle Pegasus-Spiele, die ich habe, kannst du Hochkant hinstellen. Das ist zwar immer nur eine Seite, aber du kannst die Hochkant hinstellen. Sie haben ein eigenes Design auf der Seite für eine hochkante Aufstellung. Das haben nicht viele Spiele.
Ah, okay.
Aber Pegasus hat es durchgehend und ich habe noch ein, zwei andere Spiele hier. Cold Express geht hochkant, Alexandria geht hochkant, 5-Minute Dungeons geht übrigens auch hochkant.
Okay.
Ja.
Ich habe gerade, wie du das gerade erwähnst, Magic Maze, darunter steht bei mir King Domino. Und King Domino und Queen Domino, die Spiel des Jahres vom letzten Jahr und die komplexere Variante, die dazu dann rauskam, die haben unterschiedliche Schachtelgrößen. Und das verstehe ich nicht.
Ja, Magic Maze mit der Erweiterung auch ist ein bisschen doof.
Es ist, Pegasus ist ein super Verlag, aber das verstehe ich nicht. Ich habe das auch schon auf Twitter damals gepostet, als ich das gesehen habe.
Das ist wirklich so, irgendwer bei Pegasus muss sich irgendwann mal gedacht haben, das ist eine gute Idee. Und dieser Mann oder diese Frau, ein großes Lob.
Okay, dann kommen wir zu unserem Main Feature, dem Hauptspiel, was wir für diese Folge ausführlicher besprechen wollen, nachdem wir alles andere sehr nur angerissen haben.
So ist das beim Podcast halt.
Sehr schön. Ja, was ist unser Main Feature?
Ich habe gehört, es ist Star Rams.
Star Rams, das ist dieses nette kleine Kartenspiel aus im Englischen von White Wizard Games und im Deutschen von ADC Blackfire Entertainment. Oder heißt das dann ADC, Blackfire Entertainment?
Ja, man weiß es nicht. Deutsche Firma? Ach, ich weiß es nicht. Es wäre zumindest seltsamer. Ach, ist auch egal. Gibt's auf jeden Fall auch auf Deutsch. Ist ein kleines Kartenspiel, auch ein Deckbilder.
Es ist erstaunlich. Wir haben das auf der Spiel letztes Jahr kennengelernt. War es letztes oder vorletztes? Vorletztes Jahr. Ja, wir haben es. Wir wollten das uns beide anschauen.
Du kanntest es schon, ne? Ich kannte es gar nicht. Du hast mich da hingeschleppt. Ich war gar nicht motiviert. Und jetzt schaust, was aus mir geworden ist.
Ja. Also es war tatsächlich so, dass wir, ich hatte davon irgendwie was mitbekommen, dass das ein netter kleiner Deckbilder ist. Und dann haben die uns dann, die Demo-Runden waren sehr, sehr seltsam, auch für mich anmutend, weil die haben einfach nur so einen Stapel von Karten gehabt. Und für so ein Brettspiel oder für so ein Kartenspiel einfach nur irgendeinen Stapel, einen Teil von einem Kartenstapel auf den Tisch zu legen und dann sagen, okay, das ist euer Markt und 5 Karten davon aufdecken und dann losspielen, war schon, es funktioniert einfach, ne? Du nimmst den Stapel und dann kannst du spielen. Das ist,
ich kann mich daran erinnern, dass du da auf das Spiel auch schon ganz nette Kombinationen rausgehauen hast. Deshalb dachte ich wahrscheinlich die ganze Zeit, du kennst das schon.
Nee, ich hab's noch nie gespielt gehabt. Aber, soweit ich weiß, das hast du mir jetzt aber erzählt, ist das so, dass das von irgendwelchen Ex-Magic-Spielern erfunden wurde, ne? Wahrscheinlich finde ich mich da durch eine gewisse Magic-Vergangenheit mich da schneller zurecht. Ja, wie funktioniert denn das?
Ja, also die Erfinder sind Rob Darwin und Moment.
Rob Dario?
Castle und Rob vergessen. Sie heißen auf jeden Fall, ich habe schon gegen sie gespielt. Nee. Das ist immer so ein Moment. Weil vor allem der eine, der Rob ist irgendwie Level 60, also der steckt da auch recht Zeit rein offensichtlich, aber zur App kommen wir ja eher später. Also, wie funktioniert Star Realms? Es gibt nur einen Kartenstapel. Also es ist nicht ein Deckbilder, wo jeder sein eigenes Deck mitbringt, sondern es gibt ein Deck. Und aus diesem Deck, das sind im Basisspiel 80 Karten, werden 5 offen aufgelegt. Und das ist die Trade Row, also der Marktplatz sozusagen. Jeder Spieler fängt an mit 5 Scouts und 5 Vipers, oder wie heißt das
im Deutschen? Was? Du hast 2 Vipers und 8.
Hab ich doch gesagt, oder nicht?
Nein, du hast 5-5
gesagt. Ich hab das gesagt.
Nein, 5-5 hast du gesagt.
Das ist ja völliger Quatsch. Ja. Nein, man fängt an mit 8 Scouts.
Und wie oft hast du das gespielt?
So oft, dass mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Scouts und Vipers, wer will die schon?
Der heißt im Deutschen Aufklärer und Nattern übrigens.
Nattern, ja, super schön. Also, wenn man das Englische gewohnt ist, das Deutsche zu spielen, ist manchmal sehr lustig. Die Übersetzungen sind teilweise sehr wörtlich. Also ein Scout ist ein Trade-Wert, ein Gold sozusagen, und eine Viper ist ein Angriff. Oder eine Natter ist ein Angriff, und jeder fängt mit 50 Lebenspunkte in diesem Universum Authority, also Autorität genannt, an. Und es geht natürlich darum, den Gegner auf Null zu bringen.
Das ist gar nicht mal so natürlich, denn Deckbilder wurden ja wirklich, haben ihre große Bekanntheit erlangt durch Domain. Nee, Dominion. Domain ist ein, Domain ist ein alter Dungeon Crawler. Dominion. Und Dominion war auch Spiel des Jahres dann. Und das startet ähnlich. Also das fand ich übrigens ganz faszinierend, dass diese Deckbilder mit 10 Hand, also mit 10 Karten im Deck starten. Und da sind 2 davon Siegpunkte und 8 davon die Ein-Geld-Sache. Und bei Dominion sind es halt tote Handkarten, die Siegpunkte. Und das ist, man muss dann nachher in seinem Deck ganz viele dieser Siegpunkte-Karten haben, um zu gewinnen. Und da ist der große Unterschied zu anderen Deckbauern. Hier hat man diese Lebenspunkte-Leiste, die dann eher aus Magic kommt. Und mit dem Angriff versucht man halt das Gegenüber auf Null zu bringen. Und das ist, was erstaunlich gut funktioniert, weil das auch wirklich gebalanced scheint. Vom Spielspaß Perspektive zumindest. Ja, dann kannst du mit diesen 10 Karten, wovon du dann immer 5 auf der Hand hast, am Ende des
Spiels. Der Startspieler fängt an mit 3.
Ja, okay, ja. Mit denen kannst du dann Sachen aus der Trade Row kaufen, wo am Anfang natürlich auch große Sachen wie 8er Schiffe oder 7er Schiffe Basen liegen können.
Spoiler, das sind die guten.
Okay, ja. Ja, und wenn du gar nichts kaufen kannst, aber mindestens 2 Geld hast, kannst du auch einen Entdecker Schiff kaufen, was dann 2 wert ist, und du kannst es aus deinem Deck entfernen, verschrotten, für 2 Schaden. Also es ist genau. Bei Dominion gibt es ja immer Geld, was du kaufen kannst, was besser ist. Also 2er-Geld, 3er-Geld, 4er und später, glaube ich, 5er-Geld. Ich weiß nicht mehr. Und hier gibt es halt nur diese eine Karte, die immer permanenter liegt, wo du, die du kaufen könntest, abgesehen von den Sachen auf der Trade Row.
Ja. Ja, und das ist auch schon so ein Ding, also das dann eben im Vergleich zu Klong. Karten können sich selber verschrotten. Und dafür gibt es verschiedene Effekte. Es gibt grundsätzlich, Entschuldigung, gibt es 4 Fraktionen in diesem Spiel, die haben alle unterschiedliche Stärken.
Und unterschiedliche Farben.
Genau. Und es gibt eine begrenzte Anzahl von Mechaniken, die im Grundspiel noch jede für sich stehen. Später werden die noch verknüpft, da werden auch die Fraktionen gemischt. Aber im Grundspiel gibt es 4 Fraktionen, und was sind die Mechaniken? Also man kann Karten ziehen.
Extra Karten?
Nee, wir fangen an. Es gibt Geld, es gibt Schaden.
Ja.
Man kann Karten ziehen.
Und man kann quasi Autorität hinzubekommen, also geheilt werden.
Ja.
Auch über seinen Startwert hinaus. Also
man kann den Gegner Karten ablegen lassen.
Ja.
Aus seiner Hand. Man kann andere Karten scrappen, also verschrotten, also aus dem Spiel nehmen.
Aus seinem Deck, nicht aus dem Gegner.
Aus dem eigenen Deck, genau. Also grundsätzlich wird bis auf diese Discard-Mechanik mit dem Deck des anderen nichts gemacht. Das ändert sich jetzt bald in naher Zukunft mit einer Erweiterung, aber noch sind wir nicht da.
Okay.
Beziehungsweise, ich glaube, das, wo es sich wirklich ändert, ist eine Promokarte, die ist eh nicht so richtig relevant. So, waren das jetzt alle Mechaniken?
Ja, fast. Du hast einmal noch, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Karten im Grundspiel.
Es gibt noch die Fraktionen, ja. Also die
Fraktionen. Genau, die Kombos quasi, Synergien. Aber erstmal die 2 verschiedenen Arten von Karten. Es gibt Raumschiffe und Basen.
Ah, ja.
Das heißt, wenn ich eine Karte kaufe, wenn die quer gedruckt ist, ist das eine Basis, und wenn ich die wenn die längs gedruckt ist, dann ist es ein Raumschiff. Grundsätzlich spiele ich die einmal aus, und dann gehen die Raumschiffe auf den Ablagestapel, ich mische die wieder rein und spiele die dann wieder neu aus. Wie bei einem Deckbuilder üblich. Die Basen hingegen, die bleiben erstmal liegen. Und da gibt es wieder 2 Unterschiede. Einmal gibt es Vorposten und einmal nicht Vorposten, normale Basen.
Normale Basen, ja.
Und der Unterschied ist der, dass wenn ich dich versuche anzugreifen mit meinem Schaden, den ich dir dann einfach abziehe, wenn ich meine Vipern, meine Nattern spiele, der Unterschied ist, dass wenn du einen Vorposten hast, und muss ich erstmal alle Vorposten mit genug Schaden belegen, um die wegzukriegen, damit ich überhaupt deine Autorität, deine Lebenspunkte wieder direkt angreifen kann. Das ist also so ein kleiner Schutz einerseits. Andererseits gibt es halt die anderen Basen, die ich optional nur angreifen kann. Also dann kann ich mir überlegen, okay, möchte ich die Basis angreifen oder möchte ich an die Lebenspunkte direkt angreifen, an der Autorität? Und wenn ich das dann, so dass die Basen, die keine Vorposten sind, länger im Spiel bleiben, meistens. Weil ich mir überlegen kann, okay, möchte ich gerne diesen dauerhaften Effekt, den die Basen jede Runde machen, wegbekommen, oder möchte ich deine Lebenspunkte lieber reduzieren? Das ist dann je nach Spielsituation das ein oder andere sinnvoller.
Kleiner Tipp, macht immer die Basen kaputt.
Das egal ist, welche. Ja, es sei denn, du hast nur noch 5 Leben und deine Basis hat 8.
Es gibt Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen. Und das ist Star Realms ist, wenn man sich da online in Communities bewegt, dann ist es immer.
Ja, klar.
Es ist so ein Ding, es ist immer situational, es ist immer situationsabhängig.
Ja, im Grunde ist aber die Anweisung richtig, Basen sollte man kaputt machen. Absolut. Weil, jetzt kommt das die große andere Mechanik, die das Spiel so befriedigend macht. Denn das Spiel macht echt wirklich Spaß. Dadurch, ihr kennt das von Dominion vielleicht, wenn ihr da so Kombo-Ketten spielt. Also ich spiele so ein Dorf, da habe ich eine extra Aktion, dann kann ich da wieder eine Karte ziehen und was auslegen, und dann mache ich Kombo, und kann dann mein ganzes Deck spielen. Und es ist total langweilig für den anderen, weil der sitzt dann erstmal rum. Deswegen ist das Dominion in einer größeren Runde auch nicht so dolle. Star Realms hat in größeren Runden das ähnliche Problem, aber es ist eher auch ein Zweispielerspiel.
Ja, absolut.
So. Und dann kommen die wirklich unglaublich befriedigenden Synergieeffekte. Das heißt, eine normale Karte hat einen Effekt, die ich auf dem Handels, nicht die Startkarten, die haben keinen besonderen Effekt. Aber alles, was ich mir auf der Trade Row kaufe, hat eine Farbe. Blau, Gelb, Rot, Grün. Und nicht nur, dass die dann eher bei Blau dann eher Lebenspunkte zugewinnen kommt und bei Gelb eher Karten ziehen kommt und bei Grün eher verschrotten von Trade Rows und mehr Angriff kommt und bei Rot eher verschrotten kommt, haben die auch einen Synergieeffekt oft. Meistens. Nicht immer, aber oft. Das bedeutet, wenn die so ein kleines Symbol haben, von ihrer eigenen Fraktion meist, im Grundspiel, dann haben die noch einen extra Effekt. Das bedeutet, wenn ich eine blaue Karte spiele, dann steht da drauf, ich bekomme 4 Leben und mache 4 Schaden. Und wenn ich dann aber noch eine blaue Karte schon im Spiel habe, dann steht da drin, ziehe eine weitere Karte. Und wenn ich dann es schaffe, mich nur auf eine Farbe zu spezialisieren, was eher unwahrscheinlich ist, also man macht dann meistens 2, 3 auf jeden Fall im Spiel. Weil man immer ein bisschen, man will immer ein bisschen Rot haben, man will immer ein bisschen.
Aber man versucht sie eigentlich schon auf 2 zu beschränken.
Okay, die Profis wie du versuchen
mal so als halb kompetitiver Spieler.
Ja, und dann lasse ich mich gerne von dir an. Also ich schaffe es meistens sowieso nicht. Meistens habe ich immer alle 4 Farben drin. Aber oft schaffe ich es auch, mich auf 3 zu reduzieren und dann ist das Spiel sowieso wieder irgendwann zu Ende. Jedenfalls ist das total befriedigend, wenn ich es schaffe, in meinem Deck dann 2 Karten von einer Farbe zu haben und zu ziehen und die sich dann gegenseitig verstärken. Und das macht den großen Reiz dieses Spiels aus.
Ja, absolut. Also es ist richtig befriedigend, wenn man, ich kann jetzt wieder nur von einem Online-Spiel erzählen, aber ich hatte heute eins, da war ich so weit hinten und dann hat das Deck angefangen, sich richtig auszuspielen. Also ich war, glaube ich, 38-9 oder so hinten. Und ich habe dieses Spiel halt gewonnen in 3 Zügen, weil mein Deck dann einfach so gut funktioniert hat, der Gegner nicht mehr durch die Basewall gekommen ist und es ist so schön. Es ist einfach so schön und wirklich, wie du sagst, sehr befriedigend und das macht einfach extrem viel Spaß.
Tja, nicht umsonst haben wir das als unser erstes Spiel, weil es auch einen sehr niedrigen Einstiegshürde hat von allein, das kostet unter 15 Euro, wenn man sich das kauft.
Das ist auch sowas. Habe ich das damals direkt auf der Messe auch gekauft? Ich glaube schon.
Ne? Ja, ich habe es auf jeden Fall auf der Messe auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch geholt. Ja, ich habe nur 2 auf Deutsch geholt.
Genau. Und ich habe dann auch irgendwie, ich war noch nicht so richtig angetan und habe es mir dann trotzdem geholt. Habe es tatsächlich physisch nie sehr oft gespielt, sondern ich habe dann halt irgendwann die App für mich entdeckt. Hm. Vielleicht reden wir aber trotzdem noch. Also das ist das Basisspiel, das ist ja alles, was wir bis jetzt beschrieben haben.
Ja.
Und dann nach und nach für so ein Kartenspiel.
Man kann unglaublich lange damit Spaß haben. Wirklich, wirklich lange.
Nur mit dem Basisspiel. Und wenn man es dann ein bisschen komplexer haben kann, dann kann man sich halt auch noch jede Menge Erweiterungen holen.
Ja, das ist interessanterweise.
So, 11. 11 Stück meine ich und die 12. ist jetzt gerade, oder die 12. Plus ist jetzt gerade, wird jetzt gerade verschifft.
Ja, du hast einen Kickstarter da gebackt, oder?
Genau.
Ja, interessanterweise ist es so, dass wenn man das Grundspiel sich holt, dann hat man eine dicke Schachtel mit 100 Karten ungefähr, weiß ich nicht.
Ja, da gibt's noch halt die Lebenspunkte,
genau, und sowas. Ja. Aber im Grunde hat man, wenn man das Grundspiel hat, für 2 Spieler alles, was man braucht und kann damit wirklich sehr lange Spaß haben. Und dann kommt es wirkt ein bisschen komisch, weil die Erweiterungen, das sind dann so kleine Tütchen, so wie diese Yu-Gi-Oh! Magic Booster Packs. Die sind aber immer ist das gleiche drin, man braucht auch nur eins dieser Tütchen. Aber die kosten dann schon irgendwie 5 Euro bis 8 Euro bis 10 Euro teilweise aufwärts. Das ist für viel weniger Karten diese Erweiterungen schon im Gegensatz zum Grundspiel wirklich ich habe schon viele erlebt, die dann sagen, warum soll ich für so ein Tütchen dann so viel Geld ausgeben? Aber die Sache ist schon die, dass man wirklich auswählen kann, möchte ich diese Erweiterung haben? Was macht die Erweiterung? Die macht genau das und das und das. Wahrscheinlich ist es so, dass sich von den Produktionskosten das auch nicht anders rentiert. Ob man jetzt eine Schachtel hat oder eine große Schachtel, ist halt jetzt nicht so der Unterschied, ne? Von der Produktion, ob ich das jetzt so verpacke oder nicht. Und klar, es ist ziemlich geschickt. Bei Konsolenspielen ist das ja auch so, ne? Die Spiele selber bei einer Videospielkonsole ist ja das Grundgerät ist oft subventioniert. Also bei Nintendo zum Beispiel ist das die Grundkonsole subventioniert und die Spiele sind dann das, was denen das Geld bringt.
Ja, ist richtig.
Und das ist aber, wenn man wirklich so ein tolles Spiel hat, finde ich das auch absolut. Man braucht die Erweiterung nicht. Man kann auch mit dem Grundspiel super viel Spaß haben. Und einige Erweiterungen gefallen mir, andere gefallen mir nicht so. Gerade online.
Normal,
das sind auch, ja, das, online ist nicht auch noch was günstiger. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Ja, aber es wirkt ein bisschen komisch, ne? Wenn ich das Grundspiel für 13, 15 Euro kriege und wirklich viele Karten habe und dann nur so ein Tütchen mit 15 Karten, das ist seltsam. Aber
ja, kann sein. Ich habe mir tatsächlich nie groß Gedanken drum gemacht, weil ich habe tatsächlich nur das Grundspiel auf Deutsch und habe mir da nie Erweiterungen gekauft. Liegt zum großen Teil an der App, beziehungsweise ich habe mir dann jetzt in dem aktuellen Kickstarter tatsächlich alles geholt. Also es kommt dann irgendwann und das war auch teuer genug tatsächlich. Aber so viel Zeit, wie ich damit schon verbracht habe,
ist auf jeden Fall
völlig in Ordnung. Also da unterstütze ich die Macher gerne. Ja, kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Man kann was zu den Erweiterungen sagen, was es da für welche gibt, was für Typen, was die vielleicht neu machen. Also es gibt einmal Bases and Fleets, da gibt es einfach nur neue Basen und Schiffe.
Die fand ich gut.
Das ist, ja, okay. Wo machen wir weiter? Es gibt Gambits.
Die fand ich schwierig, weil die doch sehr zufällig waren. Also
ja, die sind sehr zufällig. Man muss genauso, packen wir die vielleicht damit dazu, weil das auch Zufall ist, die Events.
Ja. Aber die sind unterschiedlich. Die Gambits hat man, glaube ich, zwei zufällig am Anfang. Ne?
Genau, ja.
Und die Events, die werden ins Deck gemischt und kommen dann irgendwie raus und dann heißt es so, du kriegst 5 Geld und du darfst 3 Karten ziehen. Sowas in der Art, ne?
4 Geld und 2 Karten, aber ja, ist richtig.
Hab ich mir nicht so genau angeguckt.
Ja, also die Gambits sind, es werden wahrscheinlich im physischen Spiel auch Karten sein, die man sich einfach dazulegt, die verschiedene Dinge machen. Da gibt's dann, weiß ich nicht, gibt's 2 Geld einmalig oder ziehe 2 Karten einmalig oder jede deiner Nattern macht 2 Schaden mehr. Also wirklich ganz wild durcheinander verschiedene Dinge. Jeder kriegt 2 zufällig zugewiesen und muss dann halt damit klarkommen. Und da gibt es sehr unfaire Kombinationen. Wenn du jetzt am Anfang, keine Ahnung, du hast eine Starthand von 5 Scouts, also 5 Geld, und dann hast du noch ein Gambit für noch 2 Geld und vielleicht für noch ziehe 2 Karten. Und wenn es dann ganz gut für dich läuft, hast du 8 Geld am Anfang und kannst dir direkt eins, also 8 Geld sind auch die teuersten Schiffe aktuell.
Ja.
Und die teuersten Basen, das ist das Maximum. Und das sind halt die richtig guten Karten. Und dann hast du im ersten Zug 8 Geld und kannst dir halt echt direkt, ja, wir nennen sie Bomben, eine Bombe holen. Und ja, kann sehr unfair sein. Man kann das trotzdem irgendwie mit ein bisschen Skill wieder wettmachen auf der anderen Seite, aber wenn der andere vielleicht auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist oder vielleicht auch noch ein bisschen Glück hat mit den folgenden Karten in der Trade Row, dann machst du da auch einfach nichts mehr.
Das ist auch so ein bisschen der Chaos-Faktor kommt dabei auch schon ins Spiel.
Chaos.
Wenn, der Chaos-Faktor kommt dabei ins Spiel, wenn ich eine Karte kaufe. Dann kaufe ich die und dann kommt die an meinen Ablagestapel, wie man das so kennt. Und dann wird eine neue aufgedeckt und
dann
ärgert man sich oft. Dann denke ich mir, ah Mist, das ist die Karte, die hätte ich jetzt super in mein Konzept gepasst und jetzt liegt die da und ich habe das Geld aber nicht mehr, weil ich habe ja gerade was gekauft.
Und du hast es dem Gegner offenbart und er kann es jetzt kaufen.
Genau, und das ist wirklich das Ärgerliche. Und das ist, da gibt's immer ganz Grief, ne?
Ja, und es gibt halt auch einfach Spieler, die an einem bestimmten Punkt sagen, okay, das ist jetzt mein Deck, das spiele ich gerne.
Mhm.
Auf der Trade Roll liegen nur so schlechte bis mittelmäßige Karten für diese Phase des Spiels, weil das ist ja immer unterschiedlich.
Mhm.
Und ich habe jetzt vielleicht 8 Gold, aber ist mir egal, ich kaufe gar nichts.
Mhm.
Weil ich habe das Vertrauen in mein Deck und ich spiele das jetzt. Und dann soll der Gegner doch, weil er ist jetzt gerade schwächer, nach meiner Meinung.
Mhm.
Und er muss was für sein Deck tun und dann soll er sich doch A, so eine schwache bis mittelmäßige Karte kaufen, um sein Deck weiter zu verwässern.
Mhm.
Und vielleicht ist die Karte, die danach kommt, die aufgedeckt wird, so gut, dass er sie sich gar nicht leisten kann und ich sie mir dann halt beim nächsten Mal holen kann. Und das ist, ja, also Trade Row Control ist halt auch ein Thema, vor allem mit den grünen Karten, wo du dann auch einfach gute Karten dem Gegner wegspielen kannst. Dann hast du natürlich immer das Risiko, es könnte noch was viel Geileres kommen, aber es kann halt auch funktionieren. Und das ist halt auch so ein taktisches Ding.
Ja,
bei den Events ganz ähnlich, mit denen muss man spielen lernen. Die werden, wie du es schon sagtest, ins normale Kartendeck eingemischt. Und sobald sie aufgedeckt werden, also aus dem Nachziehstapel auf die Trade Row kommen, wird das, was draufsteht, durchgeführt. Das ist auch sehr unterschiedlich. Eben hast du gesagt, es ist teilweise auch sehr asymmetrisch. Und das ist, also diese Karte ist zum Beispiel auch so mit die unfairste, aber sie ist auch sehr interessant, weil sie auch schwankt in ihrer Unfairness. Also das ist, der Spieler, der aktuell dran ist, bekommt 4 Gold und der andere Spieler zieht 2 Karten.
Mhm.
Und am Anfang des Spiels ist das super für dich, wenn du der bist, der die Karte aufdeckt, weil du kriegst 4 Gold dazu und kannst dir was Tolles kaufen.
Mhm.
Aber irgendwann gegen Ende schlägt das total um. Also weil, also die 2 Karten, die der andere am Anfang des Spiels ziehen kann, wenn du 4 Gold kriegst, die wiegen das nie auf, die 4 Gold. Also da zieht er dann vielleicht 2 Gold, vielleicht zieht er auch 4 Gold, aber dann muss er sein Deck schon so weit haben. Und ich rede wirklich von ganz am Anfang des Spiels. Später hingegen interessieren dich die 4 Gold gar nicht mehr, aber du kannst 2 Karten ziehen und damit vielleicht das Spiel entscheiden. Und ja, davon gibt's halt noch ein paar Sachen. Was gibt's denn noch bei den Events? Es wird zum Beispiel auch die komplette Trade Row
geschrottet. Ja, das machen ja mittlerweile dann auch irgendwann später die grünen Karten. Ne? Das ist so am Anfang noch nicht im Grundspiel, aber die grünen Karten scrappen später
ist das die Trade Row. Noch gar nicht.
Nicht so wirklich,
ne? Nur Damage dann.
Ja.
Ja, kann sein.
Und Karten ziehen ab und an.
Ja, und was anderes fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Events. Ich glaube, hier 2 Karten gibt's auch. Aber man kann damit auch spielen lernen. Es gibt Events, wie jeder Spieler darf 2 Karten verschrotten. Und wenn du deine ganze Hand schon gespielt hast, also du kannst aus der Hand oder aus deinem Abwurfstapel kannst du verschrotten. Aber wenn du jetzt gerade keinen bemerkenswerten Abwerfstapel hast.
Ablagestapel.
Ja, und deine Hand schon leer ist, weil du alle Karten schon ausgespielt hast, dann nutzt dir das natürlich gar nichts. Wenn du aber vielleicht erstmal 2 Karten spielst, dir die Karte kaufst, die du haben willst, dann wird das Event aufgedeckt und dann hast du immer noch 3 zur Auswahl, von denen du 2 verschrotten kannst, bringt das schon wieder mehr. Also man kann Events muss man lernen, man muss lernen, mit ihnen zu spielen. Aber dann tun sie auch sehr viel für dein restliches Spiel. Können sie zumindest tun.
Aber sie können dich auch total in die Scheiße reiten.
Ja, absolut. Gar keine Frage. Jeder wurde schon mal richtig von Events durchgenudelt.
Waren wir nicht FSK 6?
Deshalb habe ich durchgenudelt gesagt.
Das ist auch schon 12.
So, Bases, Fleets, Events, Gambits. So, dann gibt's die Heroes noch.
Ja, die Heroes. Die habe ich.
Ja, die,
Ich hab mir die Sarah geschenkt, oder? Hallo, Sarah.
Ja, hat sich damit reingehängt in die Geschenke. Weißt du nicht, was ich meine, oder was? Nein?
Nein.
Ich war Geschenke kaufen für dich?
Ja. Und dann hat sie gesagt, ach, der hat Geburtstag.
Sie hat gesagt, ach ja, dann schenke ich dir mal noch eins.
Die Sarah ist toll. Schöne Grüße an den Brave New World in Köln.
Aber schön, dass das sind. Okay, ja, also die Heroes. Die Heroes
sind was habt ihr mir nochmal geschenkt?
Irgendein anderes Pack, ich weiß es nicht.
Ah ja.
Aber ich habe dir nicht die Heroes, weil damals fand ich die Heroes fand ich die nicht so gut. Also Heroes sind okay. Also Heroes sind Karten, die weder Schiffe noch Basen sind, die auch einfach auf die Trade Row kommen, die man kaufen kann. Und ich rede jetzt nur, es gibt die Heroes und es gibt die United Heroes. Und die Heroes sind die etwas älteren. Die Heroes kann man kaufen. Man legt sie dann auf sein Spielfeld wie eine Basis.
Die machen aber nichts.
Die machen aber erstmal nichts. Man muss sie aktiv verschrotten, also den Bonus, der draufsteht, zu bekommen. Das kann ein Kartenziehen sein, das kann Leben kriegen sein, das kann verschrotten sein und es kann discarden, also den Gegner eine ablegen lassen sein.
Und das kann die Farbe sein, ne? Also die können dann für eine Runde genau, kannst du dann die entsprechende Farbe blau, gelb, rot, grün, genau. Sodass du die
jeder Farbe, ja.
Bonusfähigkeiten in diese Runde verwenden kannst.
Genau, das sind die zwei Sachen, die Heroes können. Die haben eine Farbe, also die Factionen und haben sind, halt eine Eigenschaft.
Also die normalen Heroes, die haben das übrigens im Deutschen mit Held übersetzt.
Okay, ja.
Die haben, die kosten auch nur eins oder zwei, ne? Es gibt da keine wirklich teuren Helden.
Genau, bei den normalen Heroes gibt's nur Einser und Zweier.
Ja.
Und die United Heroes, die funktionieren ein bisschen anders. Die sind auch teurer, die kosten 3 bis 5. Und bei denen ist es so, du kaufst die. Die haben zwei Sachen draufstehen und die erste wird sofort ausgeführt und die zweite kannst du wie bei den normalen Heroes später irgendwann benutzen, wann du möchtest. Da gibt es teilweise sehr interessante Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Hero, der besagt, das ist ein blauer Hero, der besagt, kauf dir eine Karte von der Trade Row für 3, für Kosten 3. Hat natürlich noch das blaue Factioning. Und die zweite Eigenschaft, die du dann verschrotten kannst, ist, zieh eine Karte. Achso, du ziehst, die Karte, die du kaufst, kommt on top of your deck. Also, obendrauf auf deinen Nachziehstapel. Was auch eine Grundmechanik tatsächlich ist, des Grundspiels.
Ja, von den blauen Fraktionen hauptsächlich.
Genau. Deshalb ist das auch ein blauer Held. Und, das heißt, du kannst dir also eine Karte oben auf dein Deck legen und den Held dann direkt verschrotten, die direkt auf die Hand ziehen. Dann hast du natürlich einmal blau verschwendet, sozusagen, aber je nach, es ist halt situationsabhängig. Das was ich sage. It's situational, situationsabhängig. Es kann funktionieren. Du kannst es so machen, du kannst es so machen. Es kann da einen Vorteil haben. Vielleicht willst du lieber warten, bis du das andere blau benutzt. Ist halt so ein Ding.
Mhm.
Ja, das sind die United Heroes. Was haben wir noch? Ich lasse die Promos mal weg, weil das sind immer nur, auch glaube ich, nur in der App. Die gibt's glaube ich, auch nicht einzeln. Das sind halt so Promo-Packs zusammen.
Ich habe die Promo von der Spiel 2017 hier. Union Drone.
Genau. Die ist zum Beispiel gar nicht dabei. Das kommt dann vielleicht
irgendwo. Die ist sehr exklusiv. Anderen.
Ja. Die Promos sind teilweise auch sehr ziemliche Gamebreaker, also zum Beispiel aus dem ersten Promo-Pack, die Ark ist eine Karte, die allgemein anerkannt ist als
broken,
kaputt, die das Spiel so stark zugunsten eines Spielers lenkt, dass es eigentlich nicht lohnenswert ist, damit zu spielen.
Sei denn,
du bist der sie kriegt. Und das ist vor allem auch lustigerweise eine Karte, die sich im physischen und in der App unterscheidet. In den Kosten.
Okay.
Die hat nämlich physisch hat die kostet inzwischen 8, also am Anfang war sie auch bei 7, aber in der App ist sie bei 7 geblieben und physisch kostet sie inzwischen 8, meine ich.
Aber ist auch nicht wirklich. Ist es nicht einfacher, wir haben die physische geändert, die kann man auch nicht ändern.
Neu gedruckt.
Okay. Also gibt's dann zwei Varianten davon. Ja, ist immer doof, so Errata.
Wie gesagt, auch nur ein Promo.
Aber es gibt das Promo-Pack, konnte man auch kaufen.
Ja?
Ja.
Beide?
Ich sehe hier Promo Pack 1.
Okay. Ja gut, es gibt noch Promos 2 in der App. So, dann gibt's noch die Command-Erweiterung, ist dann auch die letzte. Und die hat zum ersten Mal Dual Factions, also Doppelfraktionen eingeführt. Also da gibt's dann Mischkarten, die zwei Farben haben und wo eigentlich die Grundlage heißt, immer kaufen. Du bist total in den anderen beiden Farben, aber eigentlich sind die immer, also du kannst sie immer irgendwie benutzen, wenn du mit den beiden Farben arbeitest oder mit einer von den beiden Farben arbeitest, die haben. Und sie sind meistens tatsächlich auch ziemlich nette Karten.
Tja. Ja, da habe ich ja die Promo von. Das die Promo von der Spiel 2017 genau, ist ja auch die ja. Union in Drone, die ist dann Blob und Star Empire, also gelb und grün.
Ja, und da gibt's halt diverse von und die Vereine dann auch sehr gut gemacht, die Fähigkeiten beider. So, und was jetzt halt dann noch kommt, demnächst als Erweiterung, oder jetzt auch schon in Amerika wurde es schon verschifft und ist auch schon bei den ersten angekommen, ist eben, es sind mehrere Erweiterungen. Ich hab's noch nicht, weil Europa ein bisschen später kommt. Aber es gab halt, beziehungsweise, nee, wir haben über eins noch gar nicht gesprochen, über Colony Wars. Und da habe ich nicht drüber gesprochen, weil das ist keine Erweiterung. Das ist ein eigenes Grundspiel.
Ein Standalone-Grundspiel, ja. Das sind quasi das Grundspiel. Man kann sich entweder das Star Realms holen oder das Colony Wars. Und man kann beide auch zusammenwerfen, weil das ist wirklich super austauschbar, wie man will. Man kann auch nur einzelne Karten rausziehen und mit dem coolsten spielen, wenn man das dann möchte. Aber nicht als kompetitiver Spieler, bitte. Aber es ist halt ein zweites Grundspiel. Es ist, macht halt das, was das Star Realms normal auch macht. Man kann entweder mit dem oder mit dem spielen. Das ist egal, die sind beide gut und Colony Wars hat ein bisschen erweiterte Mechaniken wahrscheinlich, ne? Die ich im Grundspiel jetzt noch nicht, also die Farben werden besser ausgeprägt.
Ich muss mal gerade reingucken, dann kann ich das gleich sagen, weil ich, also aus dem Kopf wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich weiß, dass grundsätzlich steht Colony Wars für ein bisschen schnellere Spiele.
Okay.
Ich meine, Trade ist da ein bisschen mehr vorhanden, ganz grundsätzlich. Also man kommt schneller an viel Geld.
Okay.
Jetzt bin ich irgendwie einmal drüber. Warte mal kurz. Colony Wars. Achso, und was da neu eingeführt wurde, tatsächlich, dass man Karten direkt auf die Hand nehmen kann aus der Trade Row. Das funktioniert meistens dadurch, dass man schon mal eine Karte dieser Fraktion gespielt haben muss in diesem Zug. Also wenn du jetzt die brutalste Karte, die es da gibt, ist der Emperor's Dreadnought. Das ist eine Achterkarte und die sind ja immer brutal. Das ist eine gelbe Karte, wenn man schon eine gelbe Karte in diesem Zug gespielt hat, kann man diese Karte halt direkt auf die Hand kaufen. Hm. Und die macht halt 8 Schaden und zieht eine Karte und der Gegner muss eine Karte ablegen.
Ja.
Das ist halt schon so, also das kann schon mal so ein Spiel auch richtig umdrehen, wenn du dann die dir einfach auf die Hand holst.
Ja.
Und diese auf die Hand holen Mechaniken, es gibt auch eine Achterbasis, die 3 Gold gibt und dir sagt, das nächste Schiff oder nächste Basis, die du kaufst, kriegst du direkt auf die Hand. Und das ist hauptsächlich die neue Mechanik, die Colony Wars eingeführt hat. Dann gibt's bei Colony Wars auch noch 2 Karten, blaue Karten, die 3 Sachen machen. Also die geben dir Gold, Schaden und füllen dein Leben wieder auf. Zur gleichen Zeit. Ja, und so ein paar kleine neue Sachen. Also es gibt eine Basis, mit der man Karten ablegen kann und dann kriegt man pro abgelegter Karte 2 Gold oder 2 Schaden. So diverse Sachen. Gibt es das schon?
Na dann.
Wir reden schon ziemlich lange darüber,
ne? Ja, es ist unser Main Feature, ne? Das ist,
ja, absolut richtig.
Wir werden bestimmt auch irgendwann mal Spiele haben, wo wir nicht so viel drüber reden werden.
Wahrscheinlich.
Ja. Also zusammenfassend, für das, was man an. Ich habe noch nie nicht oft so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen wie bei Star Realms. Es steckt verdammt viel drin und es ist einfach genug, simpel genug, um auch Nichtspieler mit einzubinden, würde ich mal behaupten.
Also, ja, wenn man jetzt sich hingeht und dann als erfahrener Spieler sie einfach direkt platt macht, wenn man es kann, dann.
Ja gut, aber das ist bei Schach nicht anders, oder?
Ja, ist vielleicht aber nicht so der Einstieg für Nichtspieler.
Das ist, glaube ich, das, was das große Hobby so geprägt hat, dass man früher dann immer so hingegangen ist, ich spiele Schach und dann wirst du total von deinem Vater, von deinem was auch immer, im Grund und Boden gespielt und dann ist das, aber das ist das Spielerlebnis dann, ich möchte besser werden und dann möchte ich ja gegen ihn gewinnen. Aber ich weiß nicht, es ist nicht so, wie ich Leute an Spiele heranführen würde, hast du wohl recht. Aber das ist auch, es gibt auch Menschen, die sind so, die möchten das gerne so haben.
Absolut richtig.
Und dafür ist das dann,
ist aber, Schach ist halt tatsächlich ein sehr verkopftes Spiel und und bei Star Realms gibt's halt durchaus noch den Glücksfaktor, der hoch genug ist, damit auch schwächere Spieler oder vermeintlich schwächere Spieler schnelle Erfolgserlebnisse haben können, auch gegen viel bessere Spieler, weil da auch einfach Glück vorhanden ist. Also ich sag mal,
Jenseits der Schachtel, das ist die Rubrik, wo wir uns dann über Brettspielrelevantes, was aber kein Brettspiel ist, unterhalten. Zum Beispiel über Apps. Und heute ist es die Star Realms App.
Genau, passend zum Hauptthema. Ich glaube, das werden wir auch nicht immer machen, dass das so zusammenpasst, aber der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, ich springe immer sehr viel zur App, weil das halt, weiß ich nicht, Star Realms habe ich physisch maximal 10 Mal gespielt, wenn überhaupt. Und in der App bin ich bei, warte, ich gucke, noch 5 Spiele, dann habe ich 8500.
8500 Spiele, ja. Von Star Realms. Das gefällt dir gut, das Spiel.
Ja, es ist so mein, weiß nicht, wenn du Langeweile irgendwo hast, dann machst du das halt kurz an, spielst halt ein paar Züge und
man kann gegen Menschen und man kann gegen Nicht-Menschen spielen und gegen Bots, mehr oder weniger. Und ich glaube, kostenlos, um es auszuprobieren, kann es jeder sich runterladen jetzt und gegen Bots spielen, ne? Das ist das,
was kostenlos ist. Ja, also das ist der Kampagnenmodus.
Ja, du kannst auch einfach ein ganz normales Star-Wars-Spiel gegen Easy, glaube ich, kannst du machen.
Ja, kann sein.
Also jeder kann sich das Spiel so einfach anschauen, auch wenn er es nicht physisch kaufen will, und kann dann auf seinem Handy das spielen. Das ist auch, um das sich anzuschauen, total gut. Also,
ja.
Abgesehen davon, dass es wirklich ein gutes Spiel ist und es gibt nicht wirklich Deckbilder, es gibt Deckbilder, die sind anders und die machen andere Dinge. Reise nach Eldorado letztes Jahr ist eigentlich auch ein Deckbilder, wo man auf der Karte rumläuft. Heißt das Reise nach Eldorado oder Entdecken? Irgendwas mit Eldorado. Ja. Auch ein Deckbilder. Deckbilder sind überall und Star Realms macht halt wirklich, wirklich gut.
Ja. Es gibt ein paar Unterschiede in der Spielweise zwischen physischer und App-Version, die ich auch meistens nur vom Hörensagen kenne. Also es ist zum Beispiel so, die App ist sehr auf schnelle Spielbarkeit ausgelegt. Und das heißt zum Beispiel, du spielst eine Karte, wo draufsteht, zieh eine Karte. Dann ist es in der physischen Version so, du musst die nicht sofort ziehen. Du kannst das auch später machen, du kannst dir das aussuchen. In der App ist es so, du ziehst diese Karte sofort. Und es kann natürlich zu Dingen führen, die du vielleicht gar nicht willst, und deshalb musst du da manchmal dir so ein paar Kniffe ausdenken. Also da gibt es schon Strategien, die
online fixiert sind. Es gibt halt so Dinge wie
App fixiert.
Genau, ich kaufe mir die eine Karte und dann wird die oben drauf gelegt, ne? Aufs Deck gelegt, oder ich möchte gerne eine Karte aufs Deck legen, um mir dann direkt die zu ziehen mit dem anderen Effekt. Und wenn ich dann mal bei beide Karten, muss ich dann halt anders ausspielen mit der App und um die App ein bisschen zu überlisten und zu sagen, okay, ich möchte jetzt zuerst die Karte da oben drauflegen und dann ziehe ich mir die. Und das geht aber leider auch nicht immer, ne? Das ist was eine Situation, wo das dann nicht funktioniert. Was dann im so hier funktionieren würde, wenn ich das mit dir hier am Tisch spielen würde.
Genau. Also das sind Unterschiede, die ich, wie gesagt, nicht unbedingt kenne, weil ich physisch nicht so viel spiele. Ansonsten ist halt der Online-Modus für mich das große Ding, weil du da eben gegen Menschen spielen kannst. Mhm. Das kannst du einfach zufällig machen. Also geht man auf New Game. Also die App ist auch komplett Englisch, die gibt's nicht auf Deutsch.
Was kann man, für einige natürlich auch ein Hindernisgrund ist.
Deshalb ja auch durchaus die Erwähnung.
Ja.
Und da kann man Spiele in 2 verschiedenen Geschwindigkeiten spielen, entweder Echtzeit. Das sind dann Spiele, wo jeder Spieler 90 Sekunden Zeit hat, für seinen Zug zu beginnen. Beziehungsweise der erste, glaube ich, sogar 120. Und wenn man aber sein Zeitkonto aufbraucht, dann kommt man da auch nur schwer wieder raus. Man kriegt jedes Mal ein bisschen Bonuszeit gut geschrieben, wenn man eine Karte ausspielt. Und dann hat man halt so ein Spiel in 10 bis vielleicht 15 Minuten, je nachdem wie lang das ist. Wenn es ganz doof läuft, auch kürzer, kann man halt 10 bis 15 Minuten bei einer stabilen Internetverbindung damit verbringen. Und es gibt den Modus, wo man bis zu 48 Stunden pro Zug Zeit hat. Wenn es wirklich 48 Stunden wären, wäre es schrecklich, glaube ich. Aber die meisten Spieler machen es dann auch schneller.
Also am Abend, wenn man vom Fernsehen sitzt oder so, das dann nebenbei noch macht, dann geht das auch immer hin und her, ne? Also habe ich so erlebt. Es ist ein bisschen so wie so ein Schachspieler, der irgendwie so ein Großmeister, der so 10 Partien gleichzeitig am Laufen hat und dann jede, also man kann halt paar Partien gleichzeitig laufen haben und guckt dann einfach die Situation sich immer wieder an und denkt dann, habe ich in dem Spiel nicht das und das gekauft? Habe ich in dem Spiel nicht das? Ach, das war das andere Spiel.
Ja, das ist auch ein Ding bei der App. Man kann sich immer das Deck und die Hand des Gegners, man kann sich das Deck des Gegners angucken, also man den Nachziehstapel und den Abwurfstapel kann man sich ja angucken. Das kann man natürlich in echt nicht. Bei Turnieren ist es erlaubt, bevor der Gegner seinen Ablagestapel neu mischt, darf man sich das angucken.
Okay.
Um einfach so, sich wieder drauf zu schaffen, was hat der Gegner so in seinem Deck, was habe ich in meinem Deck, wie spiele ich das jetzt? Das ist in der App natürlich wesentlich einfacher. Es sei noch kurz gesagt, weil du eben gesagt hast, das Grundspiel ist umsonst, der Online-Modus ist nicht umsonst, dazu muss man sich dann schon die Vollversion kaufen.
Die online digital billiger ist als das physische Exemplar, was auch Sinn macht, ne? Also es ist, ich weiß, wir kommen noch aus einer Generation, wo man für nicht physische Produkte sich scheut, Geld auszugeben, also für Apps oder für auch im Steam Store, ne? Also es gibt, wir kommen aus der Zeit, wo man noch überlegt hat, sich ein PC-Spiel zu kaufen, was man nicht ins Regal stellen kann auch, ne? Und das gibt's halt auch, ne? 2-3 Euro für eine App auszugeben. Gut, dass hier das 5-6 Euro kostet das StarRams. Da gibt's Hemmungen, das zu tun. Aber wenn man sich gut unterhalten fühlt, im Endeffekt ist ein Kinobesuch, bei Exit spielen wird das ja auch immer gerne angeführt. Ein Kinobesuch ist auch so und so teuer und das kann ich nur einmal machen. Ja. Und hier hat man auch keinen physischen Gegenwert. Aber
Spaß.
Aber Spaß. Lange Spaß.
Falle.
Ja. Lange Spaß.
Also genau, man kann sich halt eben online messen mit diesen 2 Spielmodi. Man kann Erweiterungen kaufen. Ich glaube, die sind auch alle günstiger online als digital.
Ja.
Ja. Und das kann man machen.
Online als digital, online als physisch.
Entschuldigung, das ist genau das, was ich meinte. Man kann eine Kampagne spielen. Das ist immer am Anfang ganz nett, wenn man eine neue Erweiterung spielt. Ansonsten ist die im normalen Modus gelegentlich fordernd.
Ja, das ist aber wirklich nett gemacht. Man hat eine kleine Kampagne, wo man dann wirklich so Missionen hat, wo man mit mehr Lebenspunkten startet, aber der Gegner schon Karten im Deck hat oder man selber Karten im Deck hat und dann gibt's kleine Twists und Kniffe und dann gibt's immer so 3 Sterne, die man erreichen kann, wo dann heißt, spiele ohne eine Karte zu verschrotten, habe nur keine grünen Karten im Deck oder irgend sowas, ne? Also so kleine Kniffe und dann hat man auch so Endgegner-Monster, die gibt's übrigens auch für sich zumindest zum Ausdrucken und in der Kickstarter-Kampagne irgendwie so ein kooperatives Szenario, wo man dann zu zweit gegen das Spiel selber spielt, irgendwie so ein Space-Monster. Gibt's auch.
Ja. Genau, und es gibt halt den normalen Schwierigkeitsmodus. Der ist machbar, auch wenn es ein paar Missionen gibt, die ein bisschen schwierig sind. Und es gibt den harten Modus, der teilweise wirklich unmöglich ist und so glücksabhängig, weil der Gegner mit solchen Vorteilen startet. Also es gibt da so ein paar Missionen, die habe ich bis heute nicht geschafft. Es gibt so ein paar Missionen, da habe ich auch online gelesen, da gibt es wirklich nur ganz wenige. Da gibt es seitenlange Forenbeiträge irgendwo. Wie ist denn das bitte zu schaffen? Und also Hardmodus ist schon echt was für Menschen, die entweder sehr viel Geduld haben oder sehr viel, sehr viel zutrauen. Man kann gegen, hatten wir ja schon gesagt, gegen einen Computer spielen. Man kann sogar Pass and Play spielen, also zu zweit an einem Gerät. Ja, und man kann sich hier, es gibt noch ein Tutorial und eine Kartengalerie, wo man sich durchaus, und das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, ob man sich alle Karten aller Expansions angucken kann, auch wenn man sie nicht hat. Aber man kann sich da auf jeden Fall mit den Karten noch vertraut machen. Hm. Ja, und es gibt ein Ränkesystem eben im Online-Modus. Das muss jetzt mal gerade sein, wir reden schon ziemlich lange.
Und es ist auch ziemlich heiß draußen heute.
Ja, es gibt ein Ränkesystem, das in den ersten 5 Leveln daraus besteht, einfach nur zu gewinnen, genug. Also man startet mit Level 1. Ist schon so lange her bei mir. Ich würde es mal fast vermuten. Man startet mit Level 1 und braucht, um auf Level 2 zu kommen, einen Sieg. Ja, das müsste passen. Genau, und so geht das weiter. Also man braucht immer für das nächste Level einen Sieg mehr als für das letzte Level.
Und die müssen in Reihenfolge sein, richtig? Also man darf dazwischen keine Niederlage haben.
Für die ersten 5 Level gilt das noch, ja. Nee, Quatsch, andersrum. Für die ersten 5 Level gilt es nicht.
Ja, und später, wenn
da
man.
Da zählen einfach nur die Sieger und auf Level 5 bist du dann Veteran. Und da, nee, sie müssen nicht in Reihe sein, aber du musst halt deine Niederlagen werden von deinen Gewinnen wieder abgezogen.
Ah, okay, so haben wir das.
Und deshalb hänge ich auch seit einer halben Ewigkeit auf Level 19 fest und komme einfach nicht weiter. Ja, das
gibt's. Du hast halt noch nicht genug Spiele gemacht.
Nee, ich habe einfach nicht genug Spiele gewonnen, das ist das Problem. Andere Spieler, die haben mit 10% der Spiele, die ich gemacht habe, sind die schon weiter. Weil du halt auch eine gewisse Qualität haben musst, durchaus. Also, das hilft zumindest.
Oder Glück.
Ja, aber man kann das Glück halt auch beeinflussen. Und ich sag mal, die guten Spieler, also ich bin jetzt bei einer Siegquote von 45,27%. Alles über 50 ist eigentlich schon gut. Und die guten Spieler tummeln sich halt irgendwo knapp über 60. Also die richtig guten Spieler. Und ich glaube so 65, 66 ist so das, was die richtigen Kracher dann haben, aber viel höher wird's nicht. Ja, das dazu. Und dann gibt's jetzt seit 2,5 Monaten noch die Arena. Die ist so das Cash-Ding für White Wizard Games. Damit machen sie noch ein bisschen Kohle. Das ist auch entnommen aus dem physischen Spiel tatsächlich. Da gibt es Szenarien und in der Arena spielt man auch wieder gegen menschliche Mitspieler, geht also nur online. Es gibt ein Szenario, was vorgegeben wird, und es gibt die Erweiterungen, die vorgegeben werden. Das Schöne an der Arena ist, es gibt jede Woche eine neue Arena. Und eine Season ist ein Monat, also für 4 bis 5 Wochen, eher 5. Und man kann sich da halt Sterne verdienen.
Glitzerkarten.
Glitzerkarten, genau, Vollcards. Ich habe sie alle bis jetzt.
Und, aber Online-Glitzerkarten ist halt so, ja.
Aber sie drehen sich, wenn man sie kauft, einmal um die eigene Achse. Ja, und sie glitzern.
Ja, okay.
Ja. Das sieht auch der Gegner. Ja, das ist mir völlig egal. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Tatsächlich ist es so ein bisschen Sammelwahn, aber.
Ja, aber irgendwas muss man ja. Aber das ist quasi so ein entnommen. Aus, als du mir das erzählt hast, ist das aus, einerseits aus dem Online-Kartenspiel Hearthstone von Blizzard entnommen, dieser Arena-Modus, dass du so und so viel mal gewinnen musst, um die Arena zu schaffen. Und wenn du aber 2 Niederlagen hast, dann bist du raus, ne? So ungefähr ist das.
Genau, du brauchst 6 Siege, um die Arena zu schaffen. Und dafür kriegst du dann, es gibt Sterne dafür und für die Sterne. Also es gab zum Beispiel für die ersten 100 Spieler, die 100 Sterne erreicht haben, das gibt's nämlich auch, es gibt Avatare. Natürlich.
Ja, okay.
Dann gab es einen speziellen Avatar. Den kriegt halt danach keiner mehr. Ja. Ich hab ihn. Wie schön.
Ja, freue ich mich für dich. Ja, das ist auch so. Also, die haben sich ordentlich die richtigen Sachen aber abgeguckt aus anderen Online-Spielen. Und das ist auch, finde ich, auch nicht verwerflich. Das ist, bei Blizzard macht sein Geld auch genauso. Du brauchst für den Arena-Zugang, musst du entweder genug gespielt haben, Zeit investieren oder halt Geld investieren und dann kriegst du das wieder raus in Form von Kartenpacks, was du da ausgegeben hast, wenn du gut spielst.
Ja, das ist Pay-to-Play, nicht Pay-to-Win.
Korrekt.
So, und die Stufen sind immer so, man kriegt für den ersten Sieg, den man hat, kriegt man einmalig pro Woche, also pro Arena, 3 Credits. Für den zweiten Sieg kriegt man einen Stern, für den dritten Sieg kriegt man 7 Credits, für den vierten Sieg kriegt man 2 Sterne, für den fünften Sieg kriegt man 20 Credits und für den sechsten Stern, also für den sechsten Sieg gibt es 3 Sterne und halt die Arena Foil, das ist eben diese Glitzerkarte der Woche sozusagen. Es gibt auch noch, fällt mir da gerade ein, für den zweiten Sieg. Es gibt immer noch einen Saisonfoil, also pro Season eine Glitzerkarte. Das ist toll, dass wir die jetzt so nennen. Und wenn man die halt in der ersten Woche holt, dann hat man sie. Und wenn man in der ersten Woche nicht gespielt hat und in der zweiten Woche erst 2 Siege holt, dann hat man sie. Also die gibt's die ganze Season lang, aber halt nur einmal. Genauso wie die Arena Foil und ja. Man kann und ein Arena Run, also es gibt einen Arena Run für umsonst pro Woche. Da kann man sich dann zum Beispiel, wenn du jetzt aktuelle Arena ist, das Core-Set, Bases, Fleets und United Heroes. Wenn du jetzt die United Heroes noch gar nicht hast, weil das die neueste Erweiterung ist, aber die mal spielen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel in dieser Arena einmal umsonst tun. Und dann hast du einen Run, entweder bist du 6 Sieger hast oder 2 Niederlagen. Und dann kannst du dir die angucken, mit denen mal spielen. Hast natürlich noch eine Sonderregel dabei. Diese Woche ist es, jeder Spieler startet mit zwei, wie heißen die in Deutsch, Aufklärer?
Ja, auf ja. Entdecker.
Genau, zwei Entdecker statt zwei Scouts. Also hast halt am Anfang, direkt von Anfang an ein bisschen mehr Geld. Ja, und kannst du halt dann einen Run kannst du umsonst spielen, kannst dir mal die Karten angucken, die aktuell halt bei den Erweiterungen dabei sind und es ist halt so ein bisschen Zeitvertreib und ich habe in letzter Zeit habe ich immer die größten Erfolge so zum Ende der Season, wenn du wirklich so mal einen Run konzentriert machen musst, um jetzt diese blöde Glitzerkarte zu kriegen. ja, aber das ist halt sehr interessant, das ist dann immer so, aber ja, ich hatte mal eine Woche, wo ich echt Hardcore gespielt habe. Weil es auch nur einfach eine schöne Arena war, die mir gelegen hat. Und seitdem spiele ich fast gar nicht mehr. Das ist wirklich immer nur so einmal einen erfolgreichen Run schaffen und dann legst du es für den Rest der Woche eigentlich auch weg.
So viel wie du uns unsere Spielegruppe, ich nenne es mal jetzt nerven, aber es nervt natürlich nicht, aber anfragst, ob wir nicht gegen dich mal spielen wollen, freundschaftsmäßig, beschäftigt dich doch eher ein bisschen häufiger, richtig? In der Woche.
Ja, klar.
Ja, aber es ist ja auch schön.
Eine Sache, also na, wir sind bei Pay-to-Play, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, man kann 30 Credits pro Woche gewinnen.
Hm.
einmalig. Ein Arena-Run kostet 20 Credits. Und 20 Credits, ich muss mal gerade gucken, also 80 Credits kosten 99 Cent, US-Cent, was es ja für uns nochmal billiger macht. Aber es ist natürlich wieder eine gewisse Hürde in Form einer Kreditkarte nötig.
Ich glaube, die meisten sind da auch jetzt schon längst raus. Wir sind so detailliert gerade in der Geschichte drin.
Wahrscheinlich.
Aber naja. Egal. Schön, dass ihr noch da seid.
Besprechen wir es. Fertig, Ende aus. So, okay. Und ja, egal. Also die Credits werden nach und nach billiger, wenn man mehr kauft hat, kriegt man besseren Rabatt. Bla bla bla. Fertig. Ende aus, Starrim ist fertig.
Ja, StarRealms fertig. So tief werden wir auch in kaum ein anderes Spiel noch eintauchen. Deswegen ist das genau das Richtige für die Folge 1.
Ich hab echt viel gespielt, offensichtlich.
Ja, du hast es wirklich viel gespielt. Und du hast Spieler mit reingezogen, die das jetzt auch häufiger spielen. Schönen Gruß an meine Frau. Ja, das ist...
Weil sie auch eine absolute Nichtspielerin ist.
Das ist...
Also immer, wenn man mit ihr spielen will...
Ja, die spielt aber gern dich, offensichtlich. Und sie unterhält sich noch lieber mit dir. Ja, StarRealms. Ja. Ja, nee, die ist eine latente Spielerin. Doch. Wir spielen ja gerade noch Pandemie, Season 2.
Aha.
Und früher haben wir schon mehr gespielt. Aber durch die Kinder ist das natürlich auch eine eindeutige Aufgabenverteilung.
Ich erinnere mich immer an irgendwelche Spieleabende, wo wir gesagt haben, spiel doch mit. Und sie, oh, nö.
Ja.
Weg. Egal.
Ach ja. Vielleicht mag ich dich auch einfach nicht.
Ja, kann auch sein.
Nein.
Gegenseitigkeit. Hallo. Okay.
Ja.
Dann haben wir jenseits der Schachtel, sind wir auch durch.
Jenseits der Schachtel. Ja, wer bis jetzt durchgehalten hat, großen Respekt für unsere... ich glaube, kann mir nicht wirklich viele Spiele vorstellen, die wir wirklich so ausführlich besprechen werden und so ins Detail gehen werden wie StarRealms jetzt.
Es ist ein tolles Spiel.
Ja,
und das eine Chance.
Genau das Richtige für Folge 1, aber die anderen werden wirklich kürzer sein. Wirklich kürzer sein.
Wir sind auch schon bei einer Folgenlänge, die. Also Björn wollte eine halbe Stunde, ne?
Ja, eine halbe Stunde fände ich cool, aber das geht
ja, haben wir ja auch.
Nicht über dieses also Thema und nicht mit der Vorstellungsrunde und überhaupt.
Ja.
Ja, wir gucken mal, vielleicht ist die nächste Folge kürzer.
Nee, so läuft es nicht. Wir machen weiter, bis sie uns alle hören.
Okay, hier hört ja eh keiner mehr zu. Die haben ja schon bei StarRealms mittendrin abgeschaltet. Insofern können wir jetzt alles erzählen.
Das weiß ich aber gar nicht.
Ja, wenn euch das gefallen hat, schreibt uns doch eine Nachricht auf Twitter oder auf
unter @chaosbären.
Ja, @chaosbären, genau. Oder von mir aus auch @yellowgeekbär. Wir würden uns.
Was der Björn eigentlich sagen wollte, ihr könnt ihn erreichen auf Twitter unter @yellowgeekbär und mich könnt ihr erreichen unter Hockeyblogger.
Unter Hockeyblogger, genau, das wollte ich sagen. Und über den Podcast hier reden unter @chaosbären auf Twitter.
Genau, und wenn Twitter euch nicht ausreicht oder ihr keinen Bock auf Twitter habt, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an chaosbärenhöhle, alles mit Nicht-Umlauten, also A-E und O-E, @gmail.com.
Korrekt. Extra für uns hier eingerichtet für euch. Ha. Ja, wir würden uns über Rückmeldungen freuen, wie immer alle. Aber sonst machen wir halt so lange weiter, bis wir was irgendwas gesagt haben, was euch nicht gefällt und ihr dann meckert.
Genau.
Aber
schickt uns gerne Kekse oder Kuchen oder so.
Ja, Kuchen.
Aber ohne Rosinen.
Ohne Rosinen. Ja, ohne Rosinen. Kuchen ohne Rosinen.
Das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Das ist ein super Schlusswort. Ich möchte aber noch jemanden grüßen, nämlich die deutsche Curling-Nationalmannschaft der Frauen.
Okay. Okay. Hast du hiermit getan?
Dann macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.